Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde, wir sind seit einer Woche gut zurück aus unserem Spanien-Urlaub, hatten eine wunderschöne, tolle, nur mit Sonnentagen erfüllte, erholsame Zeit. Leider, wie das so ist, jenseits von Eden, hat uns der Alltag sehr schnell wieder eingeholt. Alles Schöne, Besondere ist leider auf dieser Erde nur vor kurzer Dauer. Und wie man eigentlich schon das im Vorfeld weiß, vergehen die zwei Wochen ganz, ganz schnell. Aber ich freue mich auch wieder hier zu sein und mit euch Gottesdienst zu feiern und das Wort Gottes mit euch wieder zu betrachten. Und wir kehren zurück zu unserer Predigtreihe aus dem Kolosserbrief. Wir sind ja eigentlich schon seit Februar dabei, Anfang Februar fortlaufend an den Sonntagen, den Kolosserbrief hier in den Predigten am Sonntag, mit Ausnahme ein paar Sonntagen an den Feiertagen, zu betrachten. Und schön langsam setzen wir zum Landeanflug an. Wir sind im vierten Kapitel dieses genialen Briefes und nähern uns dem Ende. Und in meiner letzten Predigt vor dem Urlaub, vielleicht erinnert ihr euch noch, da klang der Schlussakkord, den der Apostel Paulus in Kolosser 3, Vers 17 setzte, so: Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Mit anderen Worten, unser ganzes Leben, ob am Sonntag oder am Montag, im Alltag oder im Urlaub, im Beruf oder wenn wir sonst wie unterwegs sind, privat oder öffentlich, sollen wir als erlöste, errettete Königskinder zur Ehre unseres Königs Jesus leben. Dazu fordert uns der Geist Gottes durch Paulus auf, auch in dem Abschnitt, den wir heute betrachten wollen. Ich habe die Predigt überschrieben oder ja, unter dieses Thema gestellt, ein Leben für Christus. Das ist ja eigentlich das große Thema. Denn wir sind nicht mehr die, die wir waren vor unserer Begegnung, dieser lebensverändernden Begegnung mit Jesus. Wir sind nicht mehr gefangen in unseren dreckigen, sündigen Lumpenlaster, sondern, ihr erinnert euch, wir haben ja darüber auch gesprochen im Kolosser 3, wir sind bekleidet worden als Königskinder mit schönen geistlichen Königskleidern. Und mit diesem neuen geistlichen Outfit wollen wir jetzt für unseren König leben, in allen unseren Beziehungen. Und davon haben wir letzten Sonntag gehört, in der Predigt von Philipp, Kolosser 3, die Verse 18 bis Kolosser 4, Vers 1. Da buchstabiert der Apostel mit den Kolossen durch, was es bedeutet, ganz für Christus zu leben in den tagtäglichen persönlichen Beziehungen. Und er erwähnt dort exemplarisch drei Bereiche des alltäglichen Lebens. Wisst ihr noch? Ehe, die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe. Und dann spricht er über die Beziehungen in der Familie, zwischen Eltern und Kinder. Und drittens, was spricht er noch an? Die Beziehung, ja, man kann sagen, einfach in der Arbeitswelt, im Beruf. Und ich weiß nicht, wie es euch so letzten Sonntag nach der Predigt gegangen ist, wie die Botschaft in euren Herzen noch nachgewirkt hat, gedanklich. Aber wenn wir ehrlich sind, da müssen wir doch alle zugeben, dass allein in diesen drei Bereichen, Ehe, Familie, Beruf, in diesen drei Bereichen ganz für Christus zu leben, zu seiner Ehre, dass das ganz schön herausfordernd sein kann. Wir wissen es alle, wir haben noch diese alte sündige Natur, die immer wieder so hoch kommt, wie so ein Korken hoch schwimmt an die Oberfläche. Und wir erkennen es alle, wie oft gibt es Widerstände und Nöte in den Beziehungen zwischen Ehemann und Ehefrau, Schwierigkeiten bei der Kindererziehung oder mit einem Teenager, der einfach durch eine rebellische Phase geht. Und wer hat sie nicht? Auch die Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, die Probleme, die es da manchmal gibt zwischen den Mitarbeitern. Da ist dieser ganz, ganz schwierige Kollege oder der Chef, spielt sich manchmal auf und ist dauernd fordernd und macht einen wahnsinnigen Druck und man fühlt sich einfach unterdrückt in der Arbeit. Wo immer wir als Christen sind, in welchem Familienstand wir auch stehen, wir können nicht in allem einen Lebensstil führen, der Christus ehrt, ohne zu beten und ohne unseren Herrn auch immer wieder zu bezeugen. Und genau darum geht es in diesem Text hier, den wir jetzt betrachten wollen. Dazu ermutigt uns dieser Abschnitt. Wir lesen aus Kolosser 4 die Verse 2 bis 6. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, dass eine Tür für seine Botschaft sich öffnet. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Und verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. In diesem Abschnitt werden uns zwei wichtige Kennzeichen eines Lebens mit und für Christus vor Augen geführt. Und als erstes sehen wir hier in den Versen 2 bis 4, dass ein Leben für Christus gekennzeichnet ist durch Gebet. Luther hat mal gesagt, wie ein Schuster einen Schuh machet und ein Schneider einen Rock. Also soll ein Christ beten. Eines Christen Handwerk ist beten. Du kannst kein Christ sein, wenn du nicht betest. Wenn du ein Christ bist, hast du doch eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und wie jede Beziehung lebt auch die Beziehung zu Gott durch regelmäßige, intensive Kommunikation. Liebe Geschwister, das Gebet ist sozusagen die Sprache der Dreieinheit, denn wir reden mit dem Vater durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Und unser Reden mit Gott, unser Beten, ist aus meiner Sicht eigentlich ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Das ist doch ähnlich wie in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen auch. Wen wir lieben, mit dem kommunizieren wir auch gern. Ich rede mit meiner Frau, weil ich sie liebe. Und ich weiß noch damals, als wir jung verliebt waren, wir lebten ja damals noch in Siebenbürgen in zwei verschiedenen Städten, 70 Kilometer voneinander entfernt, gab kein WhatsApp, kein Internet. Es gab in der Tat auch eine Zeit, wo es das nicht gab. Und das ist gar nicht so lange her. Deshalb haben wir auch so einen Stapel Briefe noch. Aber natürlich war uns die Kommunikation wichtig und wir haben natürlich auch sehr, sehr viel kommuniziert. Und einmal mussten meine Eltern 700 Lei, das war damals viel, viel Geld, Telefonrechnung zahlen. Naja, das war nicht so schön, da muss ich mir was anhören. Aber unser Beten, unser Reden mit Gott ist immer auch ein Ausdruck unserer Liebesbeziehung zu ihm. Gebet gehört zum Alltag eines Christen einfach untrennbar dazu. Für Christus leben heißt beten. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die Kernaussage, the big idea des Kolosserbriefes, ja? Christus genügt, Christus allein, Christus über allem. Wie das Matterhorn alles, dieser Gipfel alles übersteigt, so ist Christus. Er steht über allem. Und wenn wir diese Kernaussage des Kolosserbriefes, dass Christus genügt, dass er über allem ist, dass er alles überragt, wirklich verinnerlichen wollen oder auch verinnerlicht haben in dieser Zeit der Betrachtung dieses Briefes, wie sollten wir dann nicht zu ihm beten und uns ihm gern unterstellen und seinen Willen immer wieder suchen, auch im Gebet? Ein Leben für Christus ist gekennzeichnet durch Gebet. Das haben wir eigentlich wiederholt, auch hier im Kolosserbrief gesehen, denn Paulus, er erwähnt ja das Gebet etliche Male, auch schon gleich am Anfang seines Briefes sagt er, jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus für euch. Und in unserem Text sagt er uns zunächst mal, wie wir beten sollen. Wie sollen wir beten? Vers 2, betet erstes mit aller Ausdauer, zweitens voller Dankbarkeit gegenüber Gott, drittens ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Mit aller Ausdauer. Was heißt das? Nun, mit Hingabe. Beharrlich. Das Wort beschreibt das Gegenteil von nur ab und zu. Oder zufällig. Jetzt bin ich wieder in eine miesliche, blöde Lage hineingekommen und jetzt schnell beten. So Notgebete. Meint er eben hier nicht, sondern ausdauernd. Mit einer vertrauensvollen und hingebungsvollen Regelmäßigkeit wenden wir uns an Gott und wir lassen nicht nach, wir bleiben dran, wir suchen vielleicht auch gerade mehrmals am Tag seine Nähe. Das ist mit Ausdauer hier gemeint. Wie beharrlich und ausdauernd ist dein Gebet? Und wie ist das, wenn du betest, dann findest du das mehr so als eine Pflicht. Ja, das ist ja die Pflicht eines Christen. Also beten wir einmal am Morgen, wir beten einmal am Abend und dann haben wir unsere Pflicht erfüllt. Oder empfinden wir da innerlich auch eine Freude, wenn wir mit Gott reden. Seid ausdauernd, beharrlich, beständig im Gebet, schreibt hier Paulus. Nun, welche tröstende Wahrheit können wir allein von dieser auffordernd, ausdauernd zu beten, ableiten? Was impliziert das hier? Wenn wir beharrlich, genau, wenn wir beharrlich, ausdauernd zu Gott beten sollen, heißt das, wir können zu ihm jederzeit und immer kommen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Egal, wo du in deinem Leben stehst und was dich gerade bewegt, unser König Jesus hat immer ein offenes Ohr für dich. Du kannst zu jeder Zeit, an jedem Ort zu ihm kommen und mit ihm reden. In deiner Schwachheit, in deiner Ohnmacht, in deinem Schmerz, in deiner Unsicherheit, in deiner Überforderung, in deiner Enttäuschung kannst du zu Jesus kommen, denn er ist immer bereit zu hören. Und deshalb ist hier diese Ermutigung zum Gebet so kostbar. Komm zu Jesus mit deinen Fragen, vielleicht auch mit deiner schwierigen Ehe, mit deinem anstrengenden Job, deinem rebellierenden Teenager. Er hat immer ein offenes Ohr für dich. Wir haben in der Schriftlesung gehört, Psalm 121, unser Gott, er schläft und schlummert nicht. Was ist das doch für ein unglaublicher Segen. Du brauchst bei ihm keinen Audienztermin, keinen Antrag auf Anhörung. Du kannst jederzeit zu deinem König kommen. Du hast freien Zugang. Also bete ausdauernd. Wie sollen wir noch beten? Wir sollen wachsam beten, ohne in unserer Wachsamkeit nachzulassen. Dieses Wort erinnert uns an die Aufforderung Jesu an seine Jünger im Garten Gethsemane. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Die Jünger wachten nicht, sondern sie schliefen ein. Sie hatten den Ernst der Stunde nicht erkannt. Das Wort wachsam erinnert uns auch an einen Wachposten irgendwo auf einer Burg. Und er weiß genau, wenn ich nicht wachsam bin, wenn ich nicht Ausschau halte, wenn ich einschlafe, dann besteht die große Gefahr, dass sich der Feind anschleicht und ich ihn nicht sehe und ihn nicht wahrnehme und die ganze Mission ist gefährdet. Liebe Geschwister, ich glaube, unser größtes Problem hier im Westen ist, dass wir so schnell vergessen, dass diese Welt ein Kampffeld und kein Spielplatz ist. Wir vergessen so schnell, dass wir hier in einem geistlichen Kampf stehen und dass unsichtbare Mächte ihr Wesen treiben und alles dran setzen, dass wir Christen eben einschlafen und kraftlos sind und unseren Auftrag als Botschafter des Lichts hier eben nicht erfüllen. Ist uns eigentlich bewusst, dass wir gerade jetzt, während wir hier sitzen, unter Beschuss stehen, gedanklich. Wir haben einen gefährlichen Feind. Und das wissen wir haben es ja schon so oft erwähnt, wir kämpfen nicht gegen irgendetwas Innerweltliches. Nicht nur gegen irgendwelche menschlichen oder gesellschaftlichen Widerstände, sondern gegen die Mächte der Finsternis und diese Mächte, diese Gewalten, die sind fest entschlossen, unser Leben für Christus zu behindern. Es gibt also eine Realität jenseits allem Sichtbaren und die ist gekennzeichnet von Kampf. Und deshalb so wichtig, einfach nicht einzuschlafen, wachsam zu bleiben, in unserer Wachsamkeit nicht nachzulassen im Gebet. Ich habe mal gelesen, ich glaube, es war Piper, der das mal gesagt hat, das Gebet, es ist so wie ein Funkgerät, das uns Gott geschenkt hat und das wir in diesem geistlichen Kampf einsetzen können. Drittens fordert uns hier Paulus auf, auch voll Dankbarkeit zu beten. Und schon wieder dieser Aufruf zur Dankbarkeit hier im Kolosserbrief. Ich glaube, es ist das 6. Mal. Da wird jetzt die Herzenseinstellung angesprochen, mit der wir zu Gott kommen sollen. Voll Dankbarkeit. Das müssen wir ehrlich zugeben, das ist gar nicht so einfach. Wir sehen, wie sich diese Welt verändert. Und wir stehen ja gerade in diesen Zeiten, Kanzler hat es genannt, Zeitenwende, und die Stichworte kennen wir alle. Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun. Ja, ich meine, Verdrängung ist eine gute Methode, das kann man ja machen, eine Zeit lang, aber das ändert die Situation nicht. Und die ist ernst und wir kennen die Stichworte. Krieg, geopolitische Veränderungen, Seuchen, Klimawandel, Teuerungen, Hunger, soziale Konflikte, Migration und so weiter. Und jetzt nimmt man das auch wahr. Und dann kommt diese große Gefahr, dass man statt zu danken, eben sich doch hineinziehen lässt in das Klagen, in das Nörgeln, in die Angst oder dass man zurückreflektiert und in der Vergangenheit lebt und sagt, ja, boah, ist alles so schlimm, früher war alles viel, viel, viel besser. Und wir sind manchmal Experten im Murren, im Motzen und im Meckern. Und da ist es so wichtig, dass wir neu die Dankbarkeit lernen. Paulus hat es im Kolosserbrief so wiederholt klar gesagt. Und seine Lage war ja, der hat ja nicht aus dem Urlaub geschrieben, ihr wisst, aus dem Gefängnis. Und dass wir wirklich auch uns mehr diese Gesinnung aneignen, ja, dass wir nicht ständig nur sagen, ja, gib mir, Herr, sondern danke, Herr, zu sagen. Danke für deine grandiose Erlösung und Rettung, die du uns geschenkt hast. Danke für deine Gnade, die alle Morgen neu ist. Danke für meinen Ehepartner, auch wenn er schwierig ist und wir gerade durch eine schwierige Zeit gehen. Aber danke für ihn, danke für meine Familie, danke für meine Kinder, danke für meinen Arbeitsplatz. Danke, dass ich noch ein Dach über dem Kopf habe. Danke, dass wir genug Wasser haben, nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Duschen. Ihr habt ja alle bestimmt heute Morgen oder gestern geduscht. Da machen wir uns gar nicht groß Gedanken darüber. Wasser an auf und ach, wie schön ist es, unter der Dusche zu stehen. Es gibt aber viele Leute, die haben das nicht. Die haben einen Kanister, mit dem sie sich vielleicht ein bisschen waschen können und das war's. Und wir leben in einem Land, wo wir noch genug Wasser haben. Und auch wenn sie teurer werden, das sehen wir jeden Tag und es tut weh, die Lebensmittel. Aber wir haben sie noch, Gott sei Dank. Geschwister, lasst uns das Danken lernen. Danken, dass es uns im Grunde ja immer noch viel besser geht, als wir es eigentlich verdienen. So wichtig, die Dinge beim Namen zu nennen, wo Gott schon Segnungen geschenkt hat. Jemand hat mal gesagt, Gebete ohne Dank sind wie Vögel ohne Flügel. Sie fliegen niemals. Wie sollen wir also beten? Ausdauernd, wachsam und voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Aber Paulus erwähnt hier auch, wofür wir besonders beten sollen. Und was hier als erstes auffällt, ist, dass sein Top-Anliegen nicht seine persönliche Situation ist, sondern die Verbreitung des Evangeliums. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Mann, der hätte wirklich die Kolosse doch bitten können, betet für mich, ich hock hier im Knast jetzt schon seit so vielen Monaten. Betet, dass ich endlich hier rauskomme, dass sich eine Tür öffnet, die Gefängnistür auf wundersame Weise öffnet und ich da rausgehen kann und wieder das Evangelium zu verkündigen. Das sagt er aber nicht so. Natürlich hat sich das Paulus auch gewünscht und auch gedacht, dann gibt es noch ganz andere Möglichkeiten. Aber es ist nicht seine persönliche Lage, die so im Fokus hier steht, sondern das Anliegen. Erstaunlich. Er bittet sie, nicht für geöffnete Gefängnistüren zu beten, sondern für eine geöffnete Tür für das Evangelium. Das war das Hauptanliegen. Dass das Evangelium in rechter Weise verkündigt wird und dass die Menschen, die es hören, es auch verstehen und dass es in ihr Herz dringt und dass es Frucht bringt und Menschen zum lebendigen Glauben kommen an Christus. Geöffnete Türen für das Evangelium waren Paulus wichtiger, als dass sich seine Gefängnistür in Rom öffnet. Und ich sehe in diesen Versen auch für uns die Aufforderung, viel bewusster und gezielter missionarisch zu beten. Ein Leben für Christus ist gekennzeichnet durch Gebet. Und zwar durch Gebet, das nicht nur ausdauernd, wachsam, dankbar die persönlichen Anliegen vor Gott bringt. Das dürfen wir und das sollen wir tun, sondern auch dadurch, dass wir missionarisch beten, dass Gott die Herzen der Menschen öffnet und dass sie die Schönheit des Christus im Evangelium erkennen und sich bekehren. Da werden wir also vom Wort Gottes in die Verantwortung genommen. Und ich verstehe diese Aufforderung nur so, wenn Christen beten, dann verändert Gott Umstände und auch Einstellungen, sodass die Herzen der Menschen empfänglich werden für das Wort Gottes. Und dass es nicht so wie auf eine Wand trifft, sondern eine offene Tür findet und einen Menschen so berührt, dass er glauben kann und Gott erfährt. Und dafür sollen wir beten, liebe Geschwister. Das ist unsere Aufgabe. Wir können niemanden verändern. Wir können auch niemanden bekehren und wollen das auch nicht tun. Aber wir können beten, dass Menschen das Evangelium aufnehmen, dass Gott das Herz öffnet. Und so wollen wir beten auch in Bezug auf die Sommerlager, die in einem Monat beginnen. Herr, lass die Umstände günstig sein. Schenk die richtigen Worte, schenk das richtige Wetter, schenk, dass die Mitarbeiter den Kindern und den Teenagern das Evangelium verständlich rüberbringen und bereite jetzt schon die Herzen der Kids, der Teens vor. Öffne jetzt schon die Herzenstüren, dass dein gutes Wort dann eindringen kann und Frucht wirkt während diesen 2 Wochen. Na, Geschwister, eigentlich sollten wir nicht nur vor besonderen evangelistischen Events missionarisch beten, sondern eigentlich regelmäßig. vor jedem Gottesdienst. Denn ich und auch jeder andere Verkündiger des Wortes braucht eure Gebete. Es ist ja so eindrücklich, wenn Paulus schon wusste, dass er das Gebet der Geschwister braucht, damit er das Evangelium klar und verständlich verkündigen kann, wie viel mehr brauche ich das? Paulus war einer der größten Prediger und Missionare, die niemals gelebt haben. Und er bittet hier seine Geschwister um Gebetsunterstützung, damit er seinen Auftrag gut erfüllt. Und im Grunde nimmt er sie hier in die Mitverantwortung. Und wenn ich Paulus hier richtig verstehe, dann sagt er ja hier auch indirekt, bitte legt die Verantwortung dafür, ob Menschen zum Glauben kommen, nicht auf meine Schulter. Ich kann das nicht tragen. Schaut nicht zu mir. Lasst uns gemeinsam auf die Knie gehen und Gott bitten und schauen, ob er nicht die Fenster des Himmels nochmal öffnet und Segen schenkt für unsere Stadt, für unser Land, auch für Vullingen und diese Gemeinde, dass dieser Raum nicht in der Lage ist, die Menschen zu fassen, die das Evangelium von Christus hören wollen. Lasst uns doch gemeinsam andauernd und wachsam missionarisch beten und glauben, dass Gott auch hier, wenn es seinem Willen entspricht, noch Türen öffnet für das Evangelium. Denn ein Leben für Christus, es ist gekennzeichnet durch Gebet. Wir können keine Erweckung, keine Veränderung erwarten, wenn wir nicht beten. Nun kann es sein, dass jemand jetzt diese Predigt hört und dann denkt, ja, aber ich habe schon so viel gebetet. Schon seit Jahren bete ich für irgendjemanden, der mir sehr nahe steht, der auch das Evangelium noch nicht erfasst hat, noch nicht verstanden hat. Und es ist noch nichts passiert. Da ist ein Familienmitglied, ein ungläubiger Partner oder Partnerin oder ein Kind. Das ganz andere Wege geht, als es gut ist und als es dem Willen Gottes entspricht. Und vielleicht fühlst du dich müde und denkst, ja, bringt das überhaupt was? Soll ich noch beten? Ich glaube, der Geist Gottes will uns hier durch Paulus sagen, bete weiter. Gib nicht auf. Bete ausdauernd. Kein Gebet, das von Herzen gebetet wird, geht verloren. Gott wird zu seiner Zeit auf seine Weise Erhörung schenken. Er sammelt diese Gebete. Bete weiter. Was kennzeichnet noch einen Lebensstil, der Christus ehrt? Ein Leben für Christus ist nicht nur gekennzeichnet durch Gebet, sondern es ist auch missionarisch. Denn wir leben ja als Christen, als Nachfolger Jesu nicht irgendwo zurückgezogen auf unserer eigenen frommen Insel, sondern mitten in einer gefallenen Welt, umgeben von Menschen, die nicht an Jesus glauben. Und in den Versen 5 und 6 will uns Paulus motivieren, einen missionarischen Lebensstil zu führen. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Und wenn sich eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch oder wörtlich kauft die Zeit aus. Eure Worte sollen immer freundlich oder in Gnade sein und mit dem Salz der Weisheit gewürzt. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Wie können wir denen, die nicht zur Gemeinde gehören, die sozusagen Outsider sind, das Evangelium effektiv weitergeben? Fällt euch hier die Reihenfolge auf, wie Paulus das hier schreibt, ist nicht ganz unwichtig. Ich glaube, die ist sogar sehr wichtig. Vor dem Reden, das wird hier deutlich, spricht Paulus erstmals vom Verhalten oder vom Wandel. Ja? Es geht um das Verhalten. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören, die außerhalb der Gemeinde sind. Ein weises, gutes christliches Verhalten. Ohne Worte, ohne Zeugnis, reicht nicht aus. Weil es eben die Verkündigung des klaren Evangeliums nicht enthält. Aber Worte, die nicht einem evangeliumsmäßigen Lebensstil entsprechen, wie sind die? Sie sind nutzlos, sie sind eigentlich unglaubwürdig. Deshalb hier, wir müssen beides im Blick behalten. Verhalten, Worte. Und der Paulus wendet sich hier zunächst mal zum und spricht über das Verhalten, unser alltägliches Leben. Es soll vor den Menschen, die nicht zur Familie Gottes gehören, so gelebt werden, dass es nicht negativ auffällt. Und ich würde auch sogar sagen, es soll so gelebt werden, dass es neugierig macht. Wieso strahlt der Manni oder die Annelie oder die Ingrid oder der Karl oder der Ewald oder wir können jetzt unseren Namen einsetzen, jeder Einzelne, so eine Freundlichkeit, so eine Ruhe, so eine angenehme Art aus? Was haben die, was ich nicht habe? Soll sich ein Outsider fragen. Als Klammer noch, weil das hier auch deutlich zum Ausdruck kommt und auch angesprochen wird von Paulus, ist auch dieser Gedanke, nicht jeder gehört zur Familie Gottes dazu. Es gibt Menschen, die stehen draußen. Sie sind nicht Mitglieder der Familie Gottes, denn sie haben keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Noch. Selbst wenn wir in eine christliche Kultur hineingeboren worden sind und vielleicht auch als Baby getauft und als Teenager konfirmiert wurden und Mitglied einer christlichen Kirche sind, heißt das noch lange nicht, dass wir zu der geistlichen Familie dazu gehören. Denn von Natur aus sind wir zunächst oder jeder Mensch erstmals draußen. Und draußen, das ist kein überhebliches Urteil, sondern nüchterne, tief ernste biblische Feststellung über Menschen, die nicht an Christus glauben und keine Beziehung zu ihm haben, ihn nicht lieben letztlich. Jesus sagt, dass wir von Neuem geboren werden müssen, sonst können wir das Reich Gottes nicht erben. In Johannes 10, Vers 9, wisst ihr, was er dort sagt? Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Und deshalb spricht die Bibel ganz klar, da gibt es Outsider. Und man wird zum Insider und gehört zur Familie Gottes nur dazu, wenn man Jesus Christus bewusst in sein Leben aufnimmt, sozusagen durch die Tür Jesus Christus geht. Und Paulus sagt hier von vor diesen Menschen, die noch außerhalb der Gemeinde sind, die noch nicht durch die Tür gegangen sind, sollen wir ein Leben in Weisheit führen. Vor diesen Menschen. Sie umgeben uns überall. Wenn du morgen wieder ins Büro gehst, da sind sie. Oder an der Werkbank. Du begegnest sie beim Einkaufen, beim Zugfahren, im Vorlesungsraum, in deiner Klasse. Sie leben vielleicht mit dir im gleichen Mehrfamilienhaus. Oder sie sind deine Nachbarn. Sie fahren mit dir, vor dir, neben dir, hinter dir, auf der Autobahn. Ich erinnere mich, mein erstes Auto, schon viele Jahre her, war ein grüner Opel Ascona. Ende der 80er Jahre. Und da meinte ich, naja, ich bin ja Christ und jetzt hier in Deutschland und man kann so frei einfach leben und auch seinen Glauben bezeugen. Also hinten auf dem Koffer ein fetter Aufkleber, rot auf meinen grünen Ascona. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wirst du gerettet werden. Und so bin ich halt rumgefahren. Und irgendwann habe ich ja geschnallt, hallo, was machst du denn da? Das nimmt dich ja hier voll in die Verantwortung. Du kannst nicht wie eine gesenkte Sau fahren und hinten den frommen Aufkleber haben. Das geht gar nicht. In unserem Alltag verbringen wir die meiste Zeit mit Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören. Und da ist es wichtig, dass wir durch unser Verhalten als Christen, durch unsere Freundlichkeit, durch unsere Hilfsbereitschaft, durch unsere Geduld, durch unsere Hoffnung, die wir ausstrahlen, positiv auffallen. Wenn wir immer nur tief, betrübt, todernst, mit freudloser Miene durch unseren Alltag gehen, wir sollen andere etwas von unserer Freude und unserer Liebe und unserer Hoffnung, die wir in Christus haben, sehen. Und dann sagt Paulus hier noch, wenn sich eine Gelegenheit bietet, den Glauben zu bezeugen, dann sollen wir davon Gebrauch machen oder wörtlich eben ganz kurz, kauft die Zeit aus. Und es geht hier um die ganz besondere Zeit, Kairos. Die qualitative Zeit. Wisst ihr, um was es geht? Es geht um die Gnadenzeit, die angebrochen ist, seit Jesus auf diese Welt kam und die auch jetzt noch ist, inmitten dieser angespannten Zeit der Vorwehen. Und das sagt uns hier Paulus, wer weise lebt, der nützt diese Gnadenzeit aus. Carpe diem, nutze den Tag. Nutze die Gelegenheit, wenn sie sich ergibt, für ein aufrichtiges, ehrliches, missionarisches Zeugnis. Und ich habe das gelesen und ich musste mich wieder fragen, wie kaufst du wirklich missionarisch die Zeit aus? Es gibt ja Leute, vielleicht haben die auch eine besondere Begabung, die sind immer irgendwie bewaffnet mit ein paar guten Traktaten oder auch einem guten Buch und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann sind sie schnell im Gespräch und dann haben sie was zur Hand. Und da musste ich mich auch fragen, naja, da musst du irgendwie gezielter und bewusster überlegen, wie kannst du missionarisch unterwegs sein? Wir hatten ja hier vor Jahren mal ein Seminar, das sogenannte EE-Seminar, Evangelisation Explosiv, ihr erinnert euch vielleicht noch, wo manche von uns oder die das besucht haben, eben auch trainiert wurden, geschult wurden anhand von 5 Punkten, ja, das Handmuster, wirklich, wenn man ins Gespräch, dann kommt auch das Evangelium klar zu bezeugen. Also dieses Bibelwort hier, es ermutigt uns, das wirklich zu tun. Und dass selbst dort, wo vordergründig die Türen verschlossen zu sein scheinen, wir die Zeit auskaufen sollen und schauen, ob es doch nicht eine Möglichkeit gibt, das Wort weiterzugeben. Da ist uns doch gerade der Paulus da ein großes Vorbild, der trotz Gefangenschaft immer noch nach offenen Türen, nach Möglichkeiten suchte, das Evangelium zu verkündigen. Das hat er nämlich getan. Im Philipperbrief, der ja genauso wie der Kolosserbrief aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben wurde, und vor ein paar Jahren haben wir den Philipperbrief hier fortlaufend betrachtet, vielleicht erinnert ihr euch noch, in Philipper 1, Vers 12, da schreibt er, dass sein Aufenthalt im Gefängnis sich zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat und das bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus bekannt geworden ist, dass eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Wahrscheinlich war der Paulus sogar an so einen römischen Soldaten angekettet. Sagen manche, das kann, weil es damals nicht unüblich war, so Gefangene zu bewachen. Wenn es so war, dann hatte Paulus natürlich diese Zeit, die er da hatte, ausgekauft. Und er konnte gar nicht weg, der Soldat. Und jede nur mögliche Gelegenheit, die er dort hatte im Gefängnis, weil nur so konnte sich das Evangelium in der ganzen kaiserlichen Garde da verbreiten, hat er ausgenutzt, um sein Zeugnis zu sagen. Selbst hinter verschlossenen Türen hat er die Zeit ausgekauft. Und da ist natürlich die Frage, sind wir mit so einem offenen Blick in unserem Alltag unterwegs, dass wir immer wieder Ausschau halten, auch wenn das schwer ist, nach Gelegenheiten von Christus zu erzählen und unser Zeugnis weiterzugeben. Einfach, was wir erlebt haben mit diesem Jesus und dass wir zu ihm gehören. Und dass das wirklich unser Lebenselixier ist, diese Beziehung zu ihm. Ich habe mal in einer Predigt den Hinweis gehört, ich fand ihn gut, möchte selber versuchen, das irgendwie anzuwenden. Hat mal jemand gesagt, das kann uns helfen, wenn wir vielleicht morgens beten würden, Herr, schenk mir offene Türen, um dich zu bezeugen. Der Tag beginnt, ich weiß nicht, welche Menschen mir über den Weg laufen, vielleicht im Büro, vielleicht in der Arbeit, in der Kantine, wo auch immer. Wenn du willst, kannst du eine offene Tür schenken. Und dann will ich was bezeugen von dir. Dann will ich sagen, dass ich zu dir gehöre oder was ich mit dir erlebt habe. Und abends würde es dann helfen, einfach zu reflektieren im Gebet und zu sagen, Herr, wo habe ich vielleicht heute eine offene Tür nicht genutzt? Wenn wir uns das zur Gewohnheit machen könnten, auch so zu beten, dann würden wir sehr wahrscheinlich mehr sensibilisiert werden für Gelegenheiten, die besser erkennen und dann eben auch unser Zeugnis sagen. Und dann, Vers 6, da spricht der Paulus dann über das gesprochene Zeugnis. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein, dann werdet ihr auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Die biblische Wahrheit und auch unser persönliches Zeugnis darüber, wie wir das Evangelium erfahren haben, soll dem Outsider in gewinnender Freundlichkeit gesagt werden. Finde ich sehr wichtig, dass Paulus das hier sagt. Denn wir wollen den anderen ja nicht mit unseren Argumenten besiegen, sondern wir wollen ihn gewinnen für Christus. Und das geht nur, wenn unser Reden durchtränkt ist von Gnade. Und dann sagt Paulus hier, dieses Wort Zeugnis soll auch gewürzt sein mit Salz. Was könnte das bedeuten? Salz hat eine dreifache Wirkung. Es brennt, es konserviert, es reinigt, ja. Es gibt Geschmack. Das heißt, unser Zeugnis darf auch beunruhigen und auch Sünde deutlich beim Namen nennen. Wisst ihr, was hat Jesus in der Bergpredigt gesagt? Wenn man das so hier vom Salz liest. Ihr seid das Salz der Erde. Er sagt da nicht, ihr seid der Honig der Welt, sondern ihr seid das Salz der Erde. Und manchmal brennt das Wort bei einem Menschen wie so Salz in den verborgenen Wunden der Sünde. Wir können die Botschaft des Evangeliums nicht zuckersüß und watteweich verpacken mit einer billigen Vorstellung von dem lieben Gott, der alle liebt und letztlich auch alle zu sich nimmt. Das ist kein biblisches Evangelium. Wir waren gestern auf einer Hochzeit. Einer meiner Neffen hat geheiratet und ich war richtig erschüttert nach diesem Traugottesdienst. Ich hab ehrlich gesagt noch nie eine Predigt gehört, auch wenn es eine Traupredigt sein sollte, wo das Wort Gott oder Jesus kein einziges Mal vorgekommen ist. Das ist doch zum Weinen, oder? Es ist überhaupt in diesem Gottesdienst nur einmal vor oder im Gebet vorgekommen beim Vater Unser und nochmal in einem Gebet. Hat es mir in meinem Herzen wehgetan. Aber natürlich, diese Brennkraft des Wortes, es will den anderen nicht verletzen, ihn ätzen sozusagen, sondern deshalb erwähnt hier der Paulus am Anfang die gewinnende Freundlichkeit. Man kann die Wahrheit auch mit Freundlichkeit, mit Liebe sagen. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, Salz hat auch die Aufgabe zu konservieren, vor dem Verfaulen, dem Verderben zu bewahren. Und deshalb nennt das Evangelium die Sünde und ihre Folgen so deutlich beim Namen, damit ein Mensch zum Nachdenken kommt und sich retten lässt. Und drittens natürlich gibt Salz Geschmack. Unser Zeugnis, es soll den Outsidern, denen, die nicht zu Jesus gehören, die noch außerhalb der Familie Gottes sind, einen Geschmack von Jesus geben. Einen Geschmack von seinem Wesen, von seiner Liebe. Und deshalb soll es wirklich im guten Sinne interessant und aufrüttelnd und auch authentisch sein. Wenn wir darauf achten, werden wir es auch verstehen, jedem, der mit uns redet, eine angemessene Antwort zu geben. Das heißt, wir nehmen jeden in seiner Person, in seiner Eigenart ernst und gehen gezielt auf die Fragen, auf die Einwände, auch auf die Zweifel des Einzelnen ein. Was kennzeichnet ein Leben für Christus, zu seiner Ehre zu leben, an dem Ort, in dem Stand, in dem du gerade stehst? Nun, es bedeutet, kurze Wiederholung, zu beten, ausdauernd, wachsam, voll Dankbarkeit und dabei das missionarische Anliegen nie aus den Augen zu verlieren. Und letztlich bedeutet es auch, einen missionarischen Lebensstil zu führen, indem wir durch unser verändertes Verhalten, aber auch durch klare und freundliche und würzige und liebevolle, weise Worte den Menschen, die da draußen sind, einfach die beste Botschaft, das Evangelium, bezeugen. Möge Gott uns durch seinen Geist helfen, in unserem Alltag wirklich ein Leben zu führen, dass Christus unseren König ehrt. Lass uns beten.